Das ist der Podcast Einen im Tee mit, dem Podcast für Tee und Genuss von Teek Schwendtner. Schön, dass du da bist.
Weißt du, die Sekunden, bevor dieser Podcast aufzeichnet, sind eigentlich das Schönste. Das ist so ein bisschen wie, wenn wir Videos machen, dann sind ja auch die Outtakes, ne, wenn die Leute nicht realisieren, dass die Kamera schon läuft. Mit diesen Worten herzlich willkommen zu unserem schönen Teegeschwendtner Podcast, Einen im Tee mit. Es ist Sommer, der Sommer ist endlich, was heißt endlich, also er ist angekommen, also nicht nur in Meckenheim, sondern in ganz Deutschland, würde ich sagen. Ich gehe jetzt mal nicht näher auf die unfassbar heiße Woche Ende Juni hierzulande ein, da habe ich ganz viel Eistee getrunken, beziehungsweise mir auch Eistee selber zu Hause zubereitet. Jetzt gerade trinke ich wieder einen warmen Tee. Der ist mittlerweile ein bisschen abgekühlt, also er ist nicht mehr kochend heiß. Und das Lustige ist, ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich hatte einfach mir das gegriffen, worauf ich heute Lust hatte. Und das war ein Tee, der am anderen Ende der Skala ist, also von dem Thema, über das wir heute sprechen. In meiner Tasse habe ich gerade in einer sehr angenehmen Temperatur von circa 50 Grad unseren leckeren Honigbusch Mandelmilch. Den habe ich nämlich ewig nicht mehr getrunken. Ich hatte eben so Bock auf was Süßes, hatte aber keine Lust auf Schokolade, weil es einfach so warm ist draußen. Aber ich hatte so ein Craving nach irgendwie so was Süßem, so als Nachtisch ungefähr. Und da dachte ich mir, dann nehme doch den Honeybusch Mandelmilch. Tees, die das ganze Jahr über erhältlich sind, die trinken wir trotzdem nicht jeden Tag. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, liebe Zuhörende, ob ihr immer den gleichen Tee trinkt oder ob ihr immer wieder wechselt. Lasst uns das gerne vielleicht auch mal wissen. Seid ihr so Gewohnheitstrinker oder, oh, da steht neu drauf, das kaufe ich heute mal. Mein heutiger Gast, da weiß ich schon fast die Antwort, welcher Teetrinkertyp er ist. Denn immer wieder, wenn wir Muster in der Verkostung haben, die wir vielleicht gar nicht einkaufen oder die wir auch manchmal vielleicht ziemlich eklig finden, dann bringen wir die rüber in das Büro dieses spezifischen Kollegen. Und aufmerksame ZuhörerInnen werden ihn erkennen. Herzlich willkommen, Gero Hartwig.
Hallo, vielen Dank, Daniel. Hallo an alle Zuhörenden. Ja, das ist ja schön, dass du mich bezeichnest als den Müllschlucker der Teeabteilung.
Na, so habe ich das doch nicht gesagt.
Nein, also ich habe ja das große Glück, dass ich von euch eben nicht nur die Proben bekomme, die ihr nicht einkauft, weil sie euch nicht schmecken. Gibt's ja auch. Aber ich bekomme von euch ja auch die Proben, wo ihr einfach wisst, das ist zu speziell, das ist zu nerdig. Dafür werden wir wahrscheinlich nicht genug Kundschaft finden.
Haben wir das nicht noch kürzlich irgendwo bei einer Besuchergruppe gesagt, dass du wärst als Einkäufer tatsächlich ungeeignet, nicht weil du einen schlechten Geschmack hast, sondern weil du so begeisterungsfähig bist, dass du wirklich alles gnadenlos einkaufen würdest, was dir in die Tasse hüpft, oder?
Genau, ne? Also ich war ja zuletzt zu Gast beim Thema Hojicha und Hojicha habe ich ja schon geliebt, lange bevor das überhaupt ein Thema wurde in Europa. Und wenn ich damals Hojicha eingekauft hätte, wäre ich ja völlig am Geschmack der Menschen vorbeigegangen. Das hat sich ja jetzt erst eingestellt. Und jetzt bin ich froh, dass wir jetzt mal so eine Phase haben, wo mein Geschmack im Thema Hojicha sich deckt mit dem Geschmack des breiteren Publikums, der größeren Teetrinkermenge.
Gero, was hast du heute in deiner Tasse?
Gar kein Hojicha, sondern ich habe es tatsächlich ziemlich sommerlich und ich trinke heute beidhändig. Ich habe einerseits, weil es warm ist, wenn auch nicht mehr heiß, aber warm, habe ich als Eistee unseren aktuellen Monatstee. Auf den kommen wir später nochmal. Deswegen lasse ich das nochmal spannend, welche Sorte genau das ist. Und ich habe in meinem zweiten Glas einen wunderschönen, jetzt weiß ich den exakten Namen nicht mehr. Snowflower, Yongde Snowflower. Einen richtig tollen chinesischen Edmundstee.
Sag mal, wie viele Teedosen hast du aktuell eigentlich bei dir zu Hause?
Also im Esszimmer habe ich so eine schöne Anrichte, wo 56 von unseren goldenen Edmunds-Dosen reinpassen. Und das ist das, was ich im Esszimmer stehen habe. Oben im Wohnzimmer habe ich noch einige Pu'er und im Dachgeschoss habe ich noch ein paar Oolongs. Ich habe es einfach auf 3 Etagen aufgeteilt mit dem Tee, damit das nicht so erschlagend aussieht, welche Mengen ich habe.
Damit wäre auch die Frage geklärt, ob du Gewohnheitstrinker oder ob du zu den Leuten gehörst, die immer wieder was Neues wollen. Also das ist jetzt wohl eindeutig geklärt.
Eindeutig.
Gero, ich hatte am 1.7. diesen Jahres mein 18-jähriges Dienstjubiläum. Ich bin sozusagen volljährig bei Teegeschwendner. Wie lange bist du denn schon dabei?
Ich bin jedenfalls so alt, dass ich jetzt im Oktober mein 24-jähriges Jubiläum haben werde. Aber das Schlimme ist, ich bin ja schon viel, viel länger Fan der Marke. 1986 hat meine Großmutter mir von Teegeschwendner Osnabrück etwas, damals ja noch der Teeladen Osnabrück, eingekauft und als Nikolauspäckchen geschenkt. Das heißt, dieses Jahr im Dezember habe ich mein 40-jähriges Teegeschwendner Fanboy-Jubiläum.
Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, ob dir eine Sache aufgefallen ist. Bei dem Sortiment, über das wir jetzt nämlich sprechen. Denn es geht heute um unser Spezialitätensortiment, das Edmunds-Sortiment. Erklär doch mal allen teetrinkenden Fans da draußen, die das noch nie gehört haben, what the hell is Edmunds-Tee? Was muss ich mir darunter vorstellen?
Das ist ein Sortiment, was im Fachgeschäft immer unheimlich ins Auge fällt. Das sind die Tees, die man, wenn man unsere Fachgeschäfte betritt, in den goldenen Dosen findet. Und in diesen goldenen Dosen denkt man ja, oh, das ist jetzt was ganz Besonderes, Teures. Ist es eigentlich nicht. Es ist nur was Seltenes. Das ist es. Das sind die Tees, von denen ihr immer nur ganz kleine Mengen einkaufen könnt. Also etwas, wo wir dann wissen, oh, das ist so besonders, das braucht ein Highlight, deswegen diese goldenen Dosen. Und das rücken wir auch raus von unserem üblichen Sortiment, weil man bei unserem üblichen Sortiment erwarten kann, dass die Tees entweder immer verfügbar sind oder dass sie, wie der Karl-Heinz, den du vorhin schon nanntest, jedes Jahr wieder im Herbst kommt. Ist es beim Edmunds-Tee ja so, da habt ihr unheimliches Glück. Da ist euch eine Partie angeboten worden, wo einfach alles stimmte. Da haben die Teepflücker genau im richtigen Wetter die Teeblätter gepflückt, super sorgfältig gepflückt. Die Teeblätter sind in einem 1A-Zustand in der Fabrik angekommen. Dort sind die Teeblätter genau richtig weiterverarbeitet worden. Derjenige, der fürs Welken zuständig ist, hat genau die richtige Menge an warmer und kalter Luft durch die Teeblätter strömen lassen. Beim Druck wurde nicht zu viel Druck gegeben, nicht zu wenig. Die Oxidation, wenn es ein oxidierter Tee ist, stimmte auf den Punkt. Und dann auch noch toll aussortiert. Das ist halt auch nicht das, was ihr wirklich jeden einzelnen Tag bei euch auf dem Tisch liegen habt. Ne? Das sind doch eher die Ausnahmen, dass wirklich mal wirklich jeder Aspekt stimmt.
Jetzt muss ich mich nochmal fürs Fachgeschäft abholen, für alle da draußen, die vielleicht bisher nur online bestellt haben, noch nie in einem Teegeschwendergeschäft waren. Woran, also wie ist denn die Aufteilung in den Läden? Also die Idee der Teegeschwendner Fachgeschäfte ist ja, dass, egal ob du in Hamburg, München, Berlin oder Bremen bist, du kommst in ein Teegeschwendner-Geschäft rein und du fühlst dich sofort zu Hause, weil du einen hohen Wiedererkennungswert hast. Ne? Unsere regulären Tees befinden sich in großen, circa 1 Kilo fassenden Edelstahldosen. Das ist die sogenannte Ritualwand, ne? Weil es dieses Ritual ist des Tee herausnehmens. Wo genau finden sich Edmunds-Tees? Sind die vorgepackt, stehen die im Regal oder muss ich da irgendwie fragen und dann werde ich ins Hinterstübchen geführt, ne, unter vorgehaltener Hand und muss eine 5 € Eintritt zahlen? Oder woran erkenne ich das jetzt, wenn ich in den Laden gehe?
Oh, da bringst du mich ja nochmal auf Idee, ne? So einen speziellen Teeclub machen, dass man da für eine gewisse Jahresgebühr überhaupt nur die Tees vorgestellt bekommt. Nein, nein, man findet die Tees und sie springen einem quasi ins Auge, wenn man ins Fachgeschäft reingeht. Die stehen in der Ritualwand. Zwischen den Edelstahldosen ist dann ein Bereich freigelassen, wo dann eben nicht diese typischen edelstahlfarbenen Edelstahldosen stehen, sondern wo auf einmal goldene Dosen stehen. Diese so schön gold leuchtenden Dosen stehen wirklich mitten drin, ist so eine Spalte, wo man Platz für 18 Dosen hat. Und bei der neueren Generation des Ladenbaus findet sich sogar eingelassen zwischen die Edmunds-Dosen noch ein kleiner Mini-Kühlschrank, wo wir zum Beispiel die Matcha-Dosen oder einige japanische Grüntees kühl halten können, damit die wirklich optimal gelagert sind. Und dort, wo dann so wirklich diese Spezialitäten stehen, die einen anleuchten, die vielleicht auch eher Fragen auslösen, wo man also ein bisschen intensiver berät als Verkäufer, das ist eben das Edmunds-Sortiment, wo es ja wunderschön Gold leuchtet und man diese seltenen Glücksfälle findet.
Jetzt haben wir Juli. Wie sieht das Edmunds-Regal aktuell aus? Eher ziemlich leergefegt oder rappelvoll?
Leider ziemlich leer. Ich sprach ja eben von, da ist Platz für 18 Dosen. Es sind gerade nicht 18 Sorten da. Ne? Denn wie du sagtest, es ist...
Das liegt aber nicht daran, dass du die alle gekauft hast.
Nee, also ich habe zwar viele, viele Edmunds-Tees zu Hause, aber so schnell kriege ich die dann auch nicht weg. Nein, es liegt einfach daran, dass wir jetzt in der Zeit sind, wo viele der Tees, die so im Frühjahr geerntet wurden, früher ist immer eine sehr interessante Teezeit, egal ob wir jetzt in Darjeeling, in den Himalaya-Ausläufern sind, ob wir in China, in Japan sind. Der Frühling ist die Zeit, wo die Teepflanzen nach der Winterpause neu austreiben, besonders viel Power, besonders viel Energie in die neuen Austriebe stecken. Und das macht die Frühlingstees so spannend. Deswegen kauft ihr auch sehr gerne Frühlingstees ein. Das Dumme ist nur, vom Frühling bis zum Sommer, so lange braucht das auch mindestens, bis die Tees hier sind.
Also das ist ja etwas, was, glaube ich, ganz viele Menschen da draußen auf den ersten Blick gar nicht realisieren, dass wir immer noch diesen Transport haben. Ja, also wir haben das mal berechnet, dass wir ja, ich glaube, mehr als 95% unserer Rohstoffe kommen mit einem Überseecontainer, weil es einfach nicht nur die günstigste, sondern es ist vor allen Dingen die effizienteste und ökologisch sinnvollste Art und Weise, Tee zu transportieren. Bis er allerdings, wie du eben schon sagtest, gepflückt ist und verpackt und bei uns durchs Labor und geprobiert und getestet und die Dokumente und die Kontrollstelle ist da, dann kommt er auf einen Überseecontainer. Dann ist er, je nachdem, von wo er los fährt, etwa 6 bis 8 Wochen unterwegs. Dann kommt er an, wird hier verzollt, wird umgeladen, ausgepackt, in einen LKW geladen, nach Meckheim gebracht. Dort wird er auch nochmal probiert und analysiert und dann gemischt und abgepackt. Also das sind in der Regel ein halbes Jahr. Und deswegen ist unser Regal mit Spezialitäten gerade ziemlich leer, denn wir haben eingekauft, aber das ist noch nicht hier. Das ist aber auch nicht so schlimm, denn du wirst das kennen mit 24 Jahren Erfahrung. Du bist ja auch viel im Ladenlokal gewesen.
Das Edmunds-Sortiment ist ja auch eins, was davon lebt, dass die Kunden auch immer wieder kommen und fragen, was ist denn da? Da erwarten die Menschen, die das Edmunds-Sortiment kennen und lieben gelernt haben. Diese beiden Gruppen, kennen und lieben, sind, glaube ich, deckungsgleich. Ne? Wer es einmal entdeckt hat, wird es nicht mehr missen wollen. Und wer es entdeckt hat, wird dann relativ bald auch wissen, klar, das sind dann kleine Erntemengen. Ich glaube, ihr hattet mal einen japanischen Yokoro mit 80 Kilo eingekauft. Das ist jetzt vielleicht für den Teeverbraucher, der das hört, für den Teegenießer relativ viel, 80 Kilo. Wenn man sich nur überlegt, dass 120 Geschäfte mit 80 Kilo geliefert werden, dann ist das pro Geschäft extrem wenig.
Genau, lass uns nochmal so ein bisschen darauf eingehen, was ist eigentlich eine Spezialität? Also ne, vielleicht verfolgen wir nochmal so ein bisschen den Weg des Tees, denn das ist auch etwas, was wir bei Besuchergruppen oder auch in Seminaren immer wieder erleben, dass vielen Menschen da draußen gar nicht so klar ist, wenn sie einen Tee kaufen, wie der überhaupt hergestellt wird. Denn so ein Teegarten, wenn wir jetzt mal zum Beispiel, wir nehmen mal wirklich Nordindien, Darjeeling, das ist so das prägnanteste Anbaugebiet, das ist ein schönes Beispiel, ne, was viele Leute auch kennen. So, da haben wir im First Flush natürlich dann jeden Tag Ernte. Das ist eine Ernteperiode. Also First Flush ist nicht ein Tag, sondern immer eine Erntezeit, also ein Zeitraum. Und in diesem Zeitraum wird jeden Tag gepflückt. Ne, da sind PflückerInnen, die frischen Teeblätter morgens bis mittags, nachmittags pflücken. Die werden dann zur Fabrik gebracht, dort weiterverarbeitet. Und dann am Ende des Tages, also ne, wenn so ein orthodoxer Tee hergestellt wird, dann ist der binnen 24 Stunden fertig. So, und fertig heißt, der ist trinkfertig. Also was wir tun, ist, wir kaufen sozusagen ein trinkfertiges Produkt aus Indien ein. So. Dann haben wir aber noch diesen großen Punkt der Veredelung. Das ist das, was wir in Meckenheim machen. Da kommen wir gleich zu. Und von dieser Tagesproduktion haben wir erstaunlicherweise alle Gradierungen. So, was ist eine Gradierung? Eine Gradierung heißt, welche Größe die Teeblätter einnehmen. Da haben wir 4 Gradierungen, die wir im Teehandel kennen. Das eine ist Blatttee, also das, was wir handeln, was man üblicherweise in einem Teefachgeschäft bekommt. Also Blatttee, ich sehe die ganzen Blätter, ich sehe, was ich trinke und ich kann Rückschlüsse ziehen auf die Qualität, auf den Pflückstandard. Ich sehe teilweise die Blattformen. Bei weißem Tee haben wir ja wirklich nur, der wird gepflückt und getrocknet, der wird gar nicht mehr gerollt. Das heißt, da habe ich die vollkommen intakten Teeblätter. Ein Paradebeispiel ist unser Yinsen zum Beispiel. Da sehe ich die in sich geschlossenen Teeknospen, die von weißen Pflaumenhärchen umfasst werden. Das ist ein unfassbar hübscher Tee, allein fürs Auge schon. So, dann gibt es noch Broken Tee, den kennst du zum Beispiel aus Ostfriesen oder aus English Breakfast Mischung. Das sind so kräftige Tees, also Broken heißt gebrochenes Blatt. Und der extrahiert stärker. Also einen Broken brauche ich immer dann, wenn ich eine sehr, sehr kräftige Tasse haben möchte, die ich dann zum Beispiel mit Milch oder Pflanzenmilch und oder Zucker trinke. Sowas typisch Britisches. So, und dann darunter, noch kleiner, gibt es noch Fennings und Dust. Und Dust, der Name sagt schon Teestaub. Und Fennings und Dust, das sind typischerweise Gradierungen, die wir in einen Doppelkammerbeutel füllen. Also nicht wir, sondern Teehändler allgemein füllen das in Doppelkammerbeutel. Also macht euch mal die Mühe, wenn ihr euren Teeschrank mal anschaut und ihr habt klassische Doppelkammerbeutel, macht mal so einen auf und schaut euch an, wie klein das ist. So anders würde das gar nicht in diesen Beutel passen. Und jeden Tag produziert ein Teegarten, auch wenn er Blatttee herstellt, auch alle anderen Sachen. Du weißt, Tee hat eine Restfeuchte von etwa 3-4%. Das heißt, er bricht sehr leicht. Und selbst wenn ich Blatttee herstellen möchte, fallen alle anderen Gradierungen an. Das kann ich nicht verhindern. Umgekehrt ist es so, wenn ich nur Fennings und Dust mache, dann haben wir auch nur Fennings und Dust. Aber auch bei Blatttee und auch bei Spezialitäten gibt es kleinere Gradierungen. So, und das, was an einem Tag hergestellt werden kann, das ist gar nicht so viel. Und wenn wir eben einen Tee für unser reguläres Sortiment einkaufen, dann mischen wir das. Wir machen eine große Jahresmischung, die aus vielen kleinen Partien besteht, damit es im Januar genauso schmeckt wie im Dezember und in Hamburg genauso wie in München, Berlin oder Köln. Und bei Edmunds ist es natürlich genau anders. Das ist das, was du eingangs sagtest. Da nehmen wir eine Tagesproduktion, die eben nicht vermischt wird, die also so besonders, so einzigartig ist, dass wir sagen, nee, die wollen wir nicht untermischen, sondern die ist so toll, wie sie ist und die verwenden wir genau so, wie sie ist. Im Whisky, das ist immer ein schöner Vergleich, den ich da ziehe, haben wir das zum Beispiel mit dem Single Barrel. Hast du das schon mal gehört?
Genau, ne, das kenne ich auch. Das ist so etwas, wo du dann wirklich ganz genau zurückvollziehen kannst, woher kommt es. Beim Whisky wäre es dann aus dem einzelnen Fass. Und wir können dann eben bei den Edmunds-Tees genau zurückverfolgen, an welchen Tag oder vielleicht mal an welchen 2 Tagen, wenn ihr mal 2 Tagespartien eingekauft habt für den Edmunds, wurde das gepflückt.
So, und du hast eben schon mal, ne, Darjeeling Nepal haben wir drüber gesprochen, Assam haben wir traditionell auch immer Edmunds zur Weihnachtszeit. Ne, wir suchen uns immer so den schönsten Assam Second Flush der Saison aus. Ne. Was sind noch so Gebiete, die dir so zum einen aus deinem Teeregal in den Sinn kommen, aber auch aus dem Verkauf? Also was ist so für dich, ne, wenn du hörst Edmunds, an welche Länder denkst du?
Also ich denke da natürlich ganz viel auch an China und Japan, weil das so die Teeanbaugebiete sind, aus denen ich die meisten Tees trinke. Und da gibt's auch immer wieder super spannende Sachen. Aber gerade diese Geschichte damit, dass es so einzelne Partien sind und dass wir dort eben auch kleinere Mengen haben, sind natürlich immer eine schöne Möglichkeit für die kleineren Produzenten, die gar nicht so viel Tee produzieren, dort auch mal so ein Spotlight zu bekommen. Also ich denke da zum Beispiel an den Colombian Roasted Needles, den wir bis vor ganz kurzem noch von hier aus an die Geschäfte geschickt haben. In einigen Geschäften ist vielleicht noch ein bisschen was davon da. Aus dem einzigen Teegarten Kolumbiens, wo du ja auch schon warst und auch, glaube ich, meine Podcast-Folge vor Ort
aufgenommen hast. Unbedingt reinhören. Sehr, sehr spannend, ja.
Also das ist halt einfach ein kleiner Anbieter. Und der ist ja annähernd schon, ja, nicht wirklich ausgelastet, aber der hat schon gut zu tun mit dem, was wir in unserem festen Sortiment aus Kolumbien haben, der El Choco. Und dann sind natürlich so die Spielräume, noch was drumherum zu machen, nicht ganz so groß. Also das heißt, wir können jetzt nicht erwarten, dass wir aus dem Garten in Kolumbien 3-4 Tees im festen Sortiment permanent führen. Aber als der uns die Roasted Needles angeboten hatte, war das ja ganz eindeutig, dass ihr da sofort zugeschlagen habt. Einfach ein super leckerer und völlig verblüffender schwarzer Tee, weil der Elemente, die man vom grünen Tee Hojicha kennt, auf einen schwarzen Tee übertragen hat.
Jetzt hast du eben was sehr Interessantes gesagt. Wir haben ihn bis vor kurzem aus Meckenheim an die Geschäfte verschickt. Und der Bestand ist leer. Also wir haben in Meckenheim wirklich kein einziges Kilo mehr. Aber du hast gesagt, es kann ja sein, dass in den Läden noch was ist. Ne? Was meinst du damit?
Damit meine ich, dass es in unseren Fachgeschäften ja immer ganz unterschiedliche Kundschaft gibt. Also einige Fachgeschäfte haben dann ihre Japan- und China-Fans, die sich über die Grüntees freuen. Und in dem Fachgeschäft wird vielleicht so ein schwarzer Tee wie der Colombian Roasted Needles ein bisschen schlechter verkauft oder ein bisschen langsamer verkauft. Und da ist vielleicht noch was da. Aber wenn ich ein anderes Fachgeschäft habe, wo die Kunden eher wirklich so auf schwarze Tees stehen, kann es dann vielleicht sein, dass der schon jetzt quasi direkt ausverkauft ist, aber man vielleicht dann schöne grüne Tees, aus China, ich denke da an den Barrier Nummer 1, der auf ausverkauft steht, dann vielleicht dort noch findet. Na, das ist deswegen immer so ein bisschen schwierig zu sagen, was finde ich auf der Shop-Homepage unter www.thekschwendner.de, ist das auch wirklich aktuell noch in jedem einzelnen Laden verfügbar. Da lohnt sich immer der Besuch im Fachgeschäft oder mal anrufen, ne? Telefonnummer kann man ganz einfach googeln.
Hast du dann im Laden auch schon mal quasi enttäuschte Gesichter gesehen, wenn du gesagt hast, oh, der Edmunds-Tee, der ist ausverkauft?
Ja, das ist was ganz, ganz Typisches. Edmunds-Tees sind begrenzt verfügbare Raritäten. Also, dass der Kunde oder die Kundin, wenn eine Person sich entscheidet für einen Edmunds-Tee, dann eben gleich weiß, wenn mir das gut schmeckt, nachkaufen. Möglichst bald.
Also das bedeutet, die Sorten wechseln ja auch regelmäßig. Wir haben ja ein anderes Sortiment, das Trend-Sortiment, wo wir auch bewusst alle 2 Monate einen neuen Tee mit aufnehmen, um einfach die Leute abzuholen, die sagen, was gibt's denn Neues? Aber beim Edmunds ist es ja auch so, vor allen Dingen Lukas, Jonathan, Geschwendner und ich, wir planen ja immer so grob, was wir machen wollen, aber jedes Jahr in der Einkaufszeit gibt's auch immer wieder Überraschungen. Also die Produzenten vor Ort, die wissen natürlich, dass wir diese Möglichkeit haben, auch immer wieder Spezialitäten einzukaufen. Das macht ja auch sehr viel Spaß. Also wir sind mal ganz, ganz offen und ehrlich. Ne? Also Spezialitäten einzukaufen, das ist eigentlich das absolut Schönste an diesem Beruf, weil bei einem Edmunds-Tee habe ich das große Glück, ich feilsche da nicht um Euro oder sowas. Ne? Da geht es auch nicht um Centbeträge wie jetzt in der Beutelbranche, sondern ein Edmunds-Tee, das ist ja ein Prestigeprodukt für die Teeproduzenten in den Ursprungsländern. Das machen sie nicht, weil sie möglichst viel davon verkaufen. Die Menschen, die diese Spezialitäten herstellen, machen das, weil sie einfach unheimlich Bock dazu haben, einen richtig geilen Tee herzustellen. Und das merkt man. Also man merkt diese Wertschätzung. Wenn wir im Ursprung sind, ne? Wir waren gerade ja dieses Jahr im April wieder mit 2 Gruppen in Japan. Nächstes Jahr planen wir eine Reise nach Südafrika. Dann waren wir überall schon eigentlich. Ne? Wir waren in Kolumbien, in China, ist schon ein paar Jahre jetzt wieder her. Und man merkt natürlich, gerade bei diesen Frühlingstees, wenn das so die richtig schönen ersten tollen Pflückungen sind, ne, dann stehen auch die Teebäuerinnen und Bauern da und sind stolz darauf. Ich glaube, das war mit dir die Reise nach Japan. Da haben wir bei Familie Nishi haben wir Tee probiert. Und während wir gesprochen haben, hat Herr Nishi die ganze Zeit seinen Shincha durch die Hände gleiten lassen, weil er einfach so stolz war. Der war am Tag vorher fertig geworden. Und er war einfach unglaublich stolz auf dieses Produkt. Das ist ein bisschen wie ein Wein, also wie ein Winzer, der sagt, dieses Jahr ist einfach alles richtig gewesen, ne? Und du schmeckst den Schiefer und den Granit und den Basalt und du schmeckst die Sonne und hast nicht gesehen, ne? Also was auch immer du sensorisch da findest. Aber das ist das Tolle am Edmunds-Tee. Das ist sowohl für die produzierenden Teebetriebe als auch für uns Einkäufer und letzten Endes natürlich das Verkaufspersonal in den Geschäften und bis hin zu den EndkundInnen natürlich das Tollste, weil das ist ein Tee, den stellen sie her, einfach um des Tees willen. Also weil sie sagen, schöner wird es nicht. Das ist toll. Das ist mein Prestigeprodukt. Und das ist super schön. Und es macht einfach unheimlich Spaß, diese Dinge einkaufen zu können. Wie sieht das bei dir so quasi auf der Verbraucherseite aus? Was begeistert dich denn so als Teeliebhaber an den Edmunds-Tees?
Ich bin kein Gewohnheitstrinker. Mir fällt das unheimlich schwer, mich festzulegen auf eine Teesorte. Und gerade deswegen ist für mich das Edmunds-Sortiment auch so spannend, weil es da immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Und diese Freude daran, was zu entdecken und das, was du gerade so schön beschrieben hast, diese Freude und diesen Stolz, den die Teeproduzenten, die Teebauern haben, auch wirklich in der Tasse wiederzufinden, das sind einfach wunderbare Reisen. Ich sage ja immer, Tee ist wie eine kleine Reise, die man machen kann, ohne in den Flieger steigen zu müssen. Und wenn ich dann so einen Tee schmecke, der jetzt zum Beispiel der Zilong Special Roasted Green, ne, wo die Teezauberer aus Neuseeland wieder was völlig Neues hinbekommen haben. Einen grünen Tee mit Röstnoten, aber weit ab von Hojicha und auch wieder ganz anders als Kamaedicha. Da schmeckt man so richtig, wie die Teebauern Spaß daran haben, zu experimentieren und dann stolz sind auf diese gelungenen Experimente.
Kennst du eigentlich die wunderbare Geschichte aus Neuseeland mit den Golden Buds? Erinnerst du dich noch an die Zilong Golden Buds? Die waren vor 2-3 Jahren oder sowas, waren wir die mal im Edmunds?
Ja, dunkel. Die müsst ihr nochmal nachkaufen, um meine Erinnerungen aufzufrischen.
Dunkel trifft es. Das war quasi eine Schwarztee-Spezialität mit unglaublich hohem Anteil an Blattspitzen, also quasi Yinsen vom Pflückstandard her, aber weil es ein voll oxidierter Schwarztee war, waren die golden. Also so ähnlich wie es auch aus China zum Beispiel beim Golden Hongcha manchmal der Fall ist oder auch bei einigen chinesischen Schwarztee-Spezialitäten.
Beim Golden dabei Hao.
Genau, Golden dabei Hao. Und also sowas haben wir immer. Also wir versuchen immer sowas in diese Art einzukaufen, weil es einfach unheimlich beliebt ist und einfach auch genial schmeckt. Und das Lustige ist, das hat mir Sen Kong aus Neuseeland, die übrigens 30 Jahre jetzt am 1.7. geworden sind. Herzlichen Glückwunsch nochmal nach Neuseeland. Congratulations. Und diesen Tee hat er uns damals angeboten als Muster und wir haben eine Verkostung gesagt, amazing, we'll take everything you have. Und er hatte, glaube ich, 90 Kilo oder knapp 100 Kilo gemacht und wir haben die komplett gekauft, sofort. Und er hat mir später erzählt, wir haben die so schnell geordert, dass der Gründer Vincent Chen, der Inhaber von Zilong, hatte sie noch nicht mal probiert. Es gab nur ein Rückstellmuster für ihn, weil alles bei uns gelandet ist, weil wir so begeistert waren von diesem Tee. Das finde ich immer wieder schön. Das war meine Lieblingsgeschichte in diesem Thema. Ne? Aber herrlich. Aber
da hätte der Herr Chen dann mal in den Flieger steigen müssen, um uns in Deutschland zu besuchen. Wir hätten gerne unsere Geschäfte gezeigt. Da hätte er mal was von seinem Tee kaufen können.
Auch nicht schlecht, ja. Ein wichtiger Punkt ist mir hier noch, also muss ich mal ansprechen, denn du sagtest, ne, haben wir auch schon oft drüber gesprochen jetzt hier, wenn er weg ist, dann ist er weg. So, wie ist denn, ne, wie sieht das denn aus? Wann kommt er denn wieder? Das ist eine der häufigsten Fragen, die wir haben, wenn uns Menschen auf Social Media anschreiben, E-Mail oder auch gerne mal anrufen, sagen, ne, ich habe letztes Jahr diesen Edmunds-Tee getrunken, wann kommt der wieder? Und dann muss ich mal sagen, ich weiß es nicht. Wie gehst du damit um, wenn du quasi im Laden stehst? Also wie gehst du mit dieser Frage, wann kommt der wieder? Denn Edmunds-Tee hat ja keine Wiederkommen-Garantie.
Eben, das ist es. Und da sage ich dann gerne, genießen, solange er da ist und sich dann freuen später auf etwas anderes. Denn die Problematik ist ja, ihr kauft ja diese Spezialitäten für Edmunds ein, weil ihr dann von der Partie einfach völlig überzeugt seid. Und wenn der Teebauer, der euch diese Spezialität in diesem Jahr geliefert hat, im nächsten Jahr wieder erntet, kann es ja sein, dass er vorher eine schrecklich verregnete Saison hat und die Teeblätter quasi alle verwässert sind, also dass sich nicht genug Aromen herausbilden. Das wäre ja super schade, wenn man so mit der Vorstellung, ah, da ist er wieder, dieser Tee, der mich letztes Jahr so begeistert hat, jetzt ist er wieder da. Wenn man dann rangeht, den Tee kauft und dann ist er nicht das. Es muss ja wirklich relativ viel zusammenkommen, dass man das Qualitätsniveau, was man letztes Jahr vorgegeben hat, und ganz ehrlich, beim Edmunds sind wir immer im Spitzenbereich der Qualitätsniveaus, dass man dieses Niveau, was auch als Erwartungshaltung in der Köpfe der Teetrinker drin ist, das wieder erreichen kann. Und bevor man dann eben drunter bleibt und so, naja, fast, man hat es gewollt, aber nicht ganz geschafft, ah, das erspart man der Kundschaft dann ja auch lieber. Ne? Und dann kauft man den Tee nicht wieder ein. Ja, es gibt manchmal Edmunds-Tees, die können wir nachkaufen. So einer, den ich da ganz besonders schön in Erinnerung habe, ist der Formosa Red Oolong, den wir jetzt schon zweimal im Edmunds-Sortiment hatten. Manchmal klappt das, aber es klappt leider auch nicht immer. Und deswegen gibt es nie die Gewissheit, dass man die Tees wiederbekommt. Wir stecken nicht drin, wie ist die Erwartungshaltung der Kunden? Ist die von wegen, oh, ich will den Tee wieder haben oder nee, ich will was anderes? Wir stecken ja aber auch nicht drin, wenn wir den Tee anbieten und einschätzen, ach, wir haben jetzt 160 Kilo, das sollte ja erstmal reichen für ein halbes Jahr, aber nach 3 Monaten ist alles ausverkauft, das kann auch passieren. Also es sind immer jede Menge Unwägbarkeiten drin. Das heißt, wenn einem Edmunds Tee gefällt, dann lohnt sich das, relativ bald zuzuschlagen, weil die Zukunft ungewiss ist.
Ich erinnere mich an eine Anekdote, die mir wirklich so in Erinnerung geblieben ist. 2010 haben wir einen Tee eingekauft fürs Edmunds. Vielleicht erinnerst du dich, den Java OPSS Tamansari.
Oh ja, ich erinnere mich.
Es ist wirklich erschreckend, dass wir eine Erinnerung haben von einem Tee, der 16 Jahre alt ist. Das ist Sensorik, oder? Also Geschmack bleibt irgendwie im Langzeitgedächtnis.
Ich habe sogar noch optisch wie die Blattbeschaffenheit aussieht vor Augen.
Ja. Das erklärt, warum wir beide die Teenasen sind. Aber die Anekdote dahinter, die finde ich eigentlich noch viel, viel verblüffender. Zu der Zeit, da war ich ja gerade 2 Jahre hier bei Tee Geschwendtner, hatte vorher meine Ausbildung gemacht. Und dann hatten wir den auf dem Verkostungstisch und da stand Thomas Holz in der Verkostung. Und ich hatte so einen Tee noch nie gesehen. Also ich kannte zwar diese Typen, aber nicht aus Indonesien. Und dann sagte ich, das ist aber ungewöhnlich, sowas habe ich noch nie gesehen. Und dann guckt Thomas in die Tasse, probiert und sagt, das ist ja lustig, den habe ich seit 25 Jahren nicht mehr gesehen. Also es war eine Spezialität, die gab es einfach ein Vierteljahrhundert nicht, weil sie niemand hergestellt hat, weil sie zu aufwendig war. Und es konnten pro Monat 30 Kilo hergestellt werden, per Hand gepflückt. Und wir haben wirklich 4 Monate quasi konsekutiv gekauft, um dann eine Mischung draus zu machen, 120 Kilo. Damit die auch gleich sind und damit wir auch alle Geschäfte beliefern können. Und das ist so das Verrückteste, was ich in diesem Bereich kenne, dass ein Tee ein Vierteljahrhundert nicht hergestellt wurde, aber dass dieses Wissen nicht verloren gegangen ist. Das finde ich viel erstaunlicher, weil 25 Jahre sind eine lange Zeit. Und es könnte ja durchaus sein, dass der oder die Teemaker dass sie vielleicht da in den Ruhestand gegangen sind. Aber das fand ich so beachtlich, dass dieses Wissen der Verarbeitung, der Herstellung weitergegeben wurde. Und das ist toll. Also wo gibt es noch so viel Handwerk und so viel Stolz? Weil da steckt ja eine ganze Menge Berufsethos hinter, zu sagen, ich weiß noch, wie das geht oder ich will es wieder machen oder ne, einfach so dieses, okay, gab es jetzt ewig nicht, aber wir machen das jetzt nochmal, weil es einfach toll ist. Und das ist so das, was mir wirklich wahnsinnig im Gedächtnis geblieben ist. Wie war das bei dir? Gibt es irgendwie eine Sorte, wo du sagst, die werde ich nicht vergessen, mein Leben lang nicht?
Ja, das ist der Darjeeling Steintal Second Flush, den es 2002 im Frühjahr im Edmunds-Sortiment gab.
Du bist so ein Nerd, Gero. 2002. Das sind 24 Jahre.
Das ist der Grund, warum ich bei Tee Geschwendtner arbeite.
Dieser Tee ist der Grund dafür?
Der Tee ist der Grund, dass ich dann, nachdem ich 2-mal abgelehnt wurde, ich war wahrscheinlich viel zu nerdig für Herrn Holz, es dann noch ein 3. Mal probiert habe, weil ich diesen Tee bei Tee Geschwendtner gefunden hatte. Ich war so geflasht davon. Ich fand den extrem gut und habe dann mir gedacht, das kostet aber für mich als Student schon relativ viel Geld. Dann habe ich das noch bei einem Versandhändler gefunden. Ein Tee, der genau so bezeichnet war. Und habe den auch eingekauft. Und war völlig entsetzt und dachte, das ist Etikettenschwindel, das ist ein ganz anderer Tee. Nee, war es nicht. Es ist das, was wir ganz am Anfang der Folge heute besprochen haben, dass jede Tagespartie wieder ein bisschen anders ist. Und wir bei Tee Geschwendtner hatten das Glück, dass wir die besten Tagespartien eingekauft hatten. Und für diesen Versandhändler, wo ich den Tee günstiger bekommen habe, waren scheinbar die guten Qualitäten nicht mehr verfügbar. Der hat die nicht so guten Qualitäten aus dem Second Flush aus diesem Garten eingekauft. Das hat dafür gesorgt, dass der Preis niedriger war. Das schmeckte aber auch enttäuschend. Da dachte ich mir, nee, ich will dort arbeiten, wo der Tee so gut schmeckt. Und deswegen habe ich mich dann noch ein 3. Mal beworben und bin dann hier gelandet.
Es gab ja auch viele, viele Jahre den regulären Tee, der Darjeeling Steintal im normalen Sortiment. Das begegnet uns ja auch hier und da mal wieder, dass wir Tees aus einem Teegarten sowohl im Edmunds als auch im regulären Sortiment finden, beziehungsweise, dass ein Tee vielleicht erst im Edmunds Sortiment ist und dann ins reguläre Sortiment übernommen wird. Da fällt mir zum Beispiel der Yellow Dragon ein oder, weil du es vorhin vor einer Ewigkeit angesprochen hattest, der Roasted Needles, den habe ich nämlich gekauft fürs normale Sortiment. Da freue ich mich sehr drauf. Und nicht nur ich, sondern auch meine Kollegin, die Maike, die hat nämlich die letzten Restbestände hier vom Roasted Needles bei sich im Büro gebunkert. Die findet den auch so toll. Und das ist ja auch etwas, was passieren kann, dass wir einen Tee übernehmen, also aus einer Spezialität heraus, dann ins reguläre Sortiment nehmen. Da fallen mir noch mehrere Beispiele dazu ein. Hast du auch eins parat?
Eben komplett Sierlong.
Genau, richtig.
Die Tees, die wir aus Sierlong eingekauft haben, waren Edmunds-Tees. Und da hatten wir jeweils einen Tee aus dem Garten Sierlong als Edmunds-Tee. Inzwischen haben wir 4 Tees aus Sierlong im festen Sortiment. Und wir haben aktuell gerade noch einen weiteren Sierlong im Edmunds-Sortiment. Aber das ist ja auch dieses Schöne, wenn die Teeproduzenten sowas ausprobieren, wenn die experimentieren und mal rumtüfteln, wissen die ja auch nicht, ob das ankommt. Und wenn wir diese Tees als Edmunds ausprobieren und wir denen das Feedback geben können, ja, das macht Sinn, dann lohnt es sich für die ja auch viel eher, zu sagen, okay, wir werden einfach jetzt mehr von dem Tee, den wir pflücken, auf diese Art weiterverarbeiten. Oder es lohnt sich für uns eher, nochmal eine weitere kleine Rollmaschine anzuschaffen, statt alles in den großen Rollmaschinen zu verarbeiten, dass wir dann eben noch ein bisschen mehr in dieser besonderen Qualität herstellen.
Mir fallen noch 2 andere Sachen ein, die auch quasi den Sprung vom Edmunds ins reguläre Sortiment geschafft haben, nämlich aufgrund der jährliche Nachfrage. Das sind die beiden Shinchas aus Japan. Die waren nämlich früher Edmunds-Tee. Aber weil wir sie jedes Jahr gebracht haben, gesagt, also ganz ehrlich, eigentlich ist das ein Saisontee. Also eigentlich kommt der Shincha jedes Jahr. Und dann können wir es auch ins normale Sortiment übernehmen. Und der Yinzen, die 517. Weil das war früher auch, da war es sehr schwer, den zu kriegen. Mittlerweile haben wir einen sehr zuverlässigen Lieferanten. Und deswegen ist der auch jetzt dauerhaft quasi in unserem Sortiment erhältlich. Ne, ist aber natürlich sowohl vom Preis als auch der Qualität schon eigentlich ein Edmunds-Tee. Aber weil die Nachfrage so groß ist, haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir den halt mit auf als regulären Tee. Ne, denn Edmunds, das ist auch etwas, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, Edmunds heißt ja nicht unbedingt teuer. Es gibt ja auch Edmunds, die sind vergleichsweise günstig. Es gibt Edmunds, also eine ganze Reihe von Edmunds-Tees, die sind günstiger als manch anderer Tee aus unserem regulären Sortiment. Ne, also das ist das, was du eingangs, glaube ich, meintest mit Edmunds heißt nicht das teuerste vom teuren, sondern eigentlich eher das seltenste vom seltenen.
Eben, genau. Weil ja manchmal Tees so selten sind, dass sich noch nicht mal eine Nachfrage dafür etabliert hat, die irgendwie einen besonders hohen Preis rechtfertigen würde. Und dass dann der Teebauer stolz ist auf seinen Tee, ihn uns aber zu einem sehr, sehr fairen Preis oder zu einem sehr günstigen Preis anbietet, weil er eben nicht davon ausgeht, dass eine hohe Nachfrage danach besteht.
Probierst du eigentlich alle Edmunds-Tees? Also ich weiß, du kommst regelmäßig rüber in die Verkostung und sagst, wann haben wir denn? Ich habe da was gelesen. Und meistens kriegst du ja auch
genau. Tee von uns.
Und ich, du hast ja komplette Teefreiheit bei uns. Aber wie ist das? Also probierst du das und wie sieht es im Laden aus? Also dürfen Mitarbeitende in den Teegeschwendergeschäften Edmunds probieren oder ist das ein No-Go?
Der Reihe nach, erstmal wie ich das mache. Ich war heute Morgen wieder drüben am Edmunds-Regal bei euch in der Teeabteilung. Und habe nach Jonathan's Prestige, den Sophisticated Blend Number 4, gesucht, weil ich den noch nicht probiert habe und unheimlich gespannt bin. Und ich habe ihn dort im Regal nicht gefunden. Muss ich am Montag, wenn wir beide in der Zentrale sind, nochmal gucken. So, das ist das, was ich dort mache. Ich brauche das ja quasi auch für meine Arbeit. Oder ich nutze unsere Schulungsvideos, die wir für interne Zwecke drehen, dann um bei der Gelegenheit den Tee zu probieren, damit dann die Verkäufer, die die Videos sehen, dann auch gleich sozusagen meinen ersten Eindruck des Tees auf Kamera erleben können. Das gibt's auch manchmal. Und wo wir jetzt bei den Verkaufsteams in den Geschäften sind, bei allen Schulungen empfehle ich denen immer, probiert es. Probiert es. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere Franchise-Partner mich inzwischen dafür hasst, dass ich sage, probiert die Tees, was die Mitarbeiter probieren. Das ist halt raus aus dem Bestand und kann nicht verkauft werden. Aber natürlich kann man viel besser die Tees verkaufen, die man selber erlebt hat, die man selber beschreiben kann. Das finde ich absolut wichtig.
Ich finde es auch wirklich ein absolutes No-Go, wenn man irgendwem sagt, ne, du darfst ein Produkt aus unserem Sortiment nicht probieren. Also ich weiß, in meiner Ausbildung damals, das war nicht bei Theke Schwender, ganz, ganz wichtiger Disclaimer hier, wir durften die ganz teuren Tees nicht probieren. Also für uns Azubis gab es dann meistens Gunpowder. Das war immer so der Running Gag. Ne? Wenn der Chef dann Feierabend gemacht hat, dann haben wir auch mal die teuren Sachen probiert. Aber ich finde das ganz wichtig. Ne? Das ist so, wie soll ich ein Auto kaufen und mich beraten lassen von jemandem, der keinen Führerschein hat? Das ist auch ein bisschen schwierig, ne, wenn er mir dann von Fahrverhalten erzählt, weiß ich nicht. Ne? Also ich finde, man muss es probieren und dann geht auch sehr schnell die Begeisterung über, muss man sagen. Jetzt hast du eben aber ein Stichwort mir gegeben, auf das ich noch eingehen wollte. Der Edmunds Blend Number 4, Jonathan's Prestige, ist nämlich ein aromatisierter Tee.
Ich habe ganz lange felsenfest gesagt, das kann gar nicht sein. Und ich habe mit dem Lukas, der das Thema ja so ein bisschen vorangetrieben hat, auch echt heftig diskutiert, weil ich sagte, nee, das kann doch nicht sein. Die Menschen, die in den Edmunds-Tees etwas suchen, die suchen die ganz traditionellen, naturbelassenen Tees. Und dann musste Lukas mich erstmal aufklären, Negero, für viele Menschen ist Earl Grey so tief verwurzelt in Teetradition und Teekultur, das ist für die was Traditionelles. Und wir haben es ja auch schon, war es der Blend Nummer 3 oder war es Blend Nummer 2, haben wir ja schon mal einen Earl Grey im Edmunds-Sortiment gehabt. Und der hat sich ja viel schneller verkauft, als wir überhaupt gedacht haben. Da haben wir gesehen, Lukas' Prognose traf völlig zu, das kommt an.
Und es gab ja auch andere Edmunds-Tees schon in der Vergangenheit, die so ein bisschen in die gleiche Richtung gegangen sind, nämlich jede Art von Jasmin-Tee ist per Definition eigentlich auch ein aromatisierter Tee, weil von Natur aus hat ein grüner oder schwarzer oder weißer Tee keinen Jasmin-Charakter. Und also muss man beim Jasmin-Tee auch sagen, es ist de facto ein aromatisierter Tee. Ne? Und deswegen finde ich das auch überhaupt gar kein Sakrileg, sondern hier in dem Fall haben wir auch ein extrem hochwertiges und übrigens auch an der Stelle, sei mal erwähnt, ein sauteures Bergamottöl eingekauft. Deswegen finde ich, das ist total legitim, auch einen super Premium Earl Grey mal im Edmunds zu bringen und unbedingt empfehlenswert. Ich bin gar kein großer Earl Grey-Fan, wahrscheinlich, weil ich ihn so oft probiere, mache ich mir zu Hause nie so Earl Grey, aber das harmoniert wunderbar und das finde ich einfach eine schöne Ergänzung für dieses Sortiment, weil es einfach zeigt, dass einfach Rarität nicht nur auf Schwarz-Grün beschränkt ist, sondern dass es auch in andere Bereiche geht. So zum Abschluss, also wir haben jetzt schon wieder fast eine Stunde geredet, ne, über Tee. Also das können wir beide wirklich sehr gut, wir zwei Tee-Nerds. Hast du denn aktuell so ein Lieblings-Edmunds, wo du sagst, oh ja, da freue ich mich wirklich, dass Daniel da noch eine Dose für mich übrig hat? Ja, was ist so dein Highlight aktuell aus dem Sortiment?
Also es fällt mir schwer, mich zu entscheiden. Tatsächlich, einerseits ist der Jian de Zhongbai ein richtig, richtig schön sommerlicher Grüntee. Den Zealong Special Roasted Green. Also im Prinzip weiß ich, sobald ich Zealong lese, brauche ich nicht weiterzulesen. Die Tees gefallen mir. So auch bei dem.
Das kann ich nur voll und ganz unterschreiben. Den Zealong Roasted Green, den habe ich nämlich eingekauft, weil uns Zealong freundlicherweise ein Produkt bemustert hat, was sie im neuseeländischen Markt verkaufen. Und das war nämlich ein neuseeländischer Cold Brew, also für den Markt dort unten. Und da haben sie einen kleinen blättrigen Tee genommen, den in Beutel gepackt und den vorher angeröstet, damit der halt als Cold Brew etwas intensiver ist. Und das hat mir so gut gefallen, ich habe gesagt, ich will den aber als losen Tee. Ich sagte, okay, habe ich jetzt, wie jetzt? Ich so, mach das, nimm den Zealong Green und röste den, genau so, das will ich. Und das hat er gemacht und meinte so, okay, haben wir nie gemacht, aber das schmeckt richtig gut. Danke für den Input. Ja. Fand ich auch lustig. Also wenn Lieferanten so, ne, also wenn diese Lieferanten-Kundenbeziehung da so ein bisschen in beide Richtungen geht, das fand ich sehr, sehr spannend.
Das wusste ich gar nicht.
Giro, wir machen den Podcast ja immer quasi mit Kamera aus, aber ich habe eben was in deiner Kamera aufblitzen sehen. Du hast eine Teeblume, beziehungsweise eine Teerose bei dir in der Tasse. Was ist das und warum sieht das so anders aus?
Das ist eine chinesische Spezialität. Fast hätte ich Spielerei gesagt. Dachte ich früher auch, dass es eine Spielerei wäre. Dafür nimmt man die ganz jungen, frisch gepflückten Teeblätter. Wenn die erhitzt und eventuell sogar gerollt wurden und bindet die so zusammen, dass die sich dann meistens beim Trocknen in eine Kugelform oder manchmal auch in so eine flache Scheibenform hineinbegeben beim Trocknen. Und sobald man heißes Wasser drauf gießt und diese getrockneten Teeblätter sich vollsaugen, sieht das aus wie eine Blüte, die sich öffnet, wie eine Knospe, die aufgeht. Manchmal sind da noch andere Blumen mit reingebunden. Also ich habe hier jetzt gerade eine Sorte, die haben wir, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr im Sortiment gehabt. Da ist so eine richtig schöne gelbe Blume mit drin. Gerade wenn man das im Glas macht und im Glas immer wieder Wasser drauf gießt, dann sieht das nach Sommer aus. Aber auch sehr schön im Winter, da kann man sich den Sommer holen. Und ich sagte eben, so ein bisschen Spielerei.
Also Tee im Edmunds kann auch mal anders aussehen.
Spielerei dachte ich früher, weil ich dachte, das wäre dann so etwas, was wo es nur um die Optik geht. Aber nee, das schmeckt auch richtig gut. Ne? Und da ist zum Beispiel auch der Lumudan bei uns gerade im Edmunds-Sortiment, die 2200. Das ist einfach ein super saftiger Grüntee, der dann so als Bonusnutzen nur richtig was fürs Auge bietet.
Also im Edmunds haben wir auch immer wieder Tees, die in der Form auch einfach abweichend sind. Ne? Ob das jetzt diese Teerosen sind oder die Dragon Pearls, die also wirklich zu Kugeln gerollt sind. Wir haben auch vor Jahren mal diesen Taiping Kukui gehabt, der wirklich flach gepresst, also wirklich unglaublich flach und groß ist. Ein Desaster zum Abpacken, weil es einfach sehr sperrig ist. Aber allein in der Optik ist Edmunds schon immer so ein Highlight, weil wir da Teeformen haben, die wir so im regulären Sortiment auch teilweise überhaupt nicht darstellen können.
Der Tee des Monats.
Gero, du hast es eingangs gesagt, du hast beidhändig heute den Tee gemacht. Eins davon ist unser Tee des Monats. Was ist es und was hast du dir dazu bereitet?
Das ist der Limoncello, so ein richtig schön fruchtig, frischer, aromatisierter Grüntee. Und der ist einfach super als Eistee. Wir haben so richtig Sonnenwetter, ne? Die Gärtner sind draußen aktiv. Und ich habe mir den als Eistee gemacht, also stark konzentriert, über Eiswürfel gegossen, mit eiskaltem Wasser aufgefüllt. Super erfrischend.
Stark konzentriert sind wir auch immer hier beim Podcast. Vielen Dank.
Von Menschen und Gärten.
Gero, unsere Podcast-Folgen Nummer 25 und 27 beschäftigen sich mit einem unserer liebsten Anbaugebiete, nämlich Nepal. Du warst vor einigen Jahren auch mit bei einer Tegeschwindner Reisegruppe in Nepal und hast dort jemanden kennengelernt, dessen Namen du immer mal wieder auf einer Dose in unserem Edmunds-Regal findest. Wer ist das und warum steht sein Name auf der Dose?
Das ist ja schön, dass du mich für so jung hältst, aber tatsächlich bin ich so alt, dass ich kurz bevor Budibal in Nepal der Teamaker wurde, dort war. Ich kenne nur die Story von Thomas Holz, unserem Geschäftsführer, wie er in Nepal war, als ganz neu die Fabrik, die zum Sundarpani-Projekt gehört, dann geleitet wurde von Budibal. Der war neu von Darjeeling aus rübergekommen nach Nepal. Und der hatte dann, weil er halt neu ist und sich freute, mal außerhalb dieser festen Vorgaben, die es in Darjeeling überall gibt, mal ein bisschen experimentieren zu können, hat er einen Tee ausprobiert und hat den sehr nervös Herrn Holz vorgestellt. Herr Holz hat diesen Tee probiert und hat etwas gemacht, was ihr ja normalerweise nie macht. Er hat vor Ort eine Kaufentscheidung getroffen. Normalerweise trefft ihr eure Kaufentscheidung, wenn ihr die Tees hier in Deutschland unter gleichen Bedingungen miteinander vergleichen könnt. Aber da hat Holz gleich gesagt, den Tee, den will ich haben. Und dann haben wir den eingekauft, haben den als Edmunds-Tee gebracht, Budibals Best. Und als Herr Holz ein Jahr später in Nepal war, hatte er eine Dose Budibals Best dabei und hat sie Budibal gegeben. Und Budibal hatte wohl Tränen in den Augen. Er war unheimlich gerührt, er war unheimlich nervös.
Nee, und diese Dose steht nämlich bis heute in der Tea Factory. Und das Interessante ist, dieses Jahr war Jonathan Geschwendner im Frühjahr in Nepal und hat dort das Sundarpani-Projekt besucht. Und Budibals Sohn, der ist mittlerweile nämlich volljährig und der begeistert sich mittlerweile auch für Tee und blickt natürlich mit sehr, sehr großem Stolz auf die Teedose, wo der Name seines Vaters verewigt wurde. Und ja, das ist einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte. Also Budibals Best ist benannt nach dem Teamaker Budibal Rai, der einfach so zauberhaften Tee in Sundarpani in Nepal produziert, dass wir gesagt haben, ihm wird die Ehre zuteil, dass sein Name hier auf diesen Tee kommt. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Wertschätzung für diesen ganz besonderen, sehr engagierten und zauberhaften Teamaker.
Und wenn das Etikett auf der Dose dort in der Factory verblasst, können wir ihm bald eine neue Dose geben. Denn ungefähr, wenn die Podcast-Folge erscheint, vielleicht ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später, kommt wieder eine Neuauflage dieses Tees in die Läden.
Gero, ich danke dir furchtbar für diese Zeit. Das macht sehr, sehr viel Spaß, wie immer mit dir über Tee zu sprechen. An dieser Stelle auch einen herzlichen Dank an alle zuhörenden Tee-Nerds da draußen. Schön, dass ihr uns so unterstützt, dass wir mittlerweile in Staffel 3 angekommen sind, unseres Podcasts. Macht mir sehr viel Spaß. Wenn ihr das mögt, dann lasst gerne ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl für uns da, damit wir auch in Zukunft weiterhin mit spannenden Gästen über noch spannendere Themen sprechen können. Gero, vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Hat der Laubbläser eigentlich jetzt aufgehört?
Der Laubbläser hat aufgehört. Ich kann jetzt hoffentlich ungestört sagen, ganz herzlichen Dank, dass ich mit dabei sein konnte, dass ich über meine Begeisterung für Edmunds reden konnte. Aber viel wichtiger als über Edmunds was zu hören ist, probieren, probieren, probieren.
Das war der Podcast Einen im Tee mit von Theke Schwendtner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne den Podcast auf deiner Lieblingsplattform. Wir freuen uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.